Meine pubertäre Meditation. In der Pubertät erfolgt bekanntermaßen der Umbau des jungen Menschen vom Kind zum mehr oder weniger vollentwickelten Menschen. Dies zeigt sich insbesondere in psychischen Veränderungen. Bei mir zeigt es sich am deutlichsten in meiner Einstellung zu Ethik, Religion und Politik. Über die Änderung bzw. Herausbildung meiner politischen Einstellung will ich hier nicht weiter berichten. Es soll der Hinweis genügen, dass Sie mich zunächst in den Ausschuss sozialistischer Schüler, dann zu den Roten Zellen, etwas später zum marxistischen Studentenbund Spartakus und schließlich zu den Grünen führte. Viel interessanter finde ich hingegen meine Emanzipation vom Katholizismus hin zum, ja, letztendlich dorthin, wo ich heute bin, zum Buddhismus, wie mir das auch damals noch nicht ganz klar war. Ich hatte damals, ich war etwa 13, ja, ich war 13 Jahre alt, einen starken spirituellen Drang in mir. Jedoch war die katholische Kirche für mich alles andere als ein Ausdruck von Spiritualität, und in dieser Kirche war ich nun mal getauft und zur Kommunion gegangen. Das Transzendente, ich nannte es damals so, wie ich das gelernt hatte, Gott, begeisterte mich, und auch der Stifter des Christentums, Jesus von Nazareth, den hielt ich für einen großartigen Menschen. Was er natürlich so in den Augen der Kirche nicht war. Schließlich war er ja Gottes Sohn. Wesenseins mit ihm, geboren aus einer Jungfrau. Das hielt ich, wie sicher auch die meisten anderen Menschen, schlicht für Quatsch. Das war ganz offensichtlich eine Erfindung der Kirche, wie vieles andere auch, das in die finstere Zeit des Mittelalters geführt hatte. Also, ja zum Transzendenten, ja zu Gott, ja auch zu transzendent inspirierten Menschen wie Jesus, aber ein klares Nein zur Kirche. Insbesondere die Tatsache, dass Jesus absolute Gewaltlosigkeit gelehrt hatte, sogar Feindesliebe, stand im eklatanten Widerspruch zur Praxis der Kirche, die Ketzer verbrannt hatte, Kreuzzüge durchgeführt hatte, mit Feuer und Schwert christianisiert hatte. Man denke nur an den Conquistadores in Spanisch-Amerika und immer wieder die Waffen gesegnet hatte. Und genau dort war nun mein Ansatzpunkt: Waffen, Krieg, Kriegsvorbereitung. Vom deutschen Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. So war das offizielle Ziel deutscher Politik. Aber nur 1 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt wurde der Krieg vorbereitet. Dort war ein US-Exerzierplatz, dort war ein großes Gelände der US Army, und dort lagerten auch, so munkelte man jedenfalls, Atomwaffen. Schließlich standen die heidnischen Kommunisten mitten in Deutschland, in der DDR. Ich hatte auf der Straße ein Kreuz gefunden, mit dem Gekreuzigten dran. Ich sah es als ein Zeichen, mich näher mit der Religion, aber auch mehr mit dem Pazifismus, den ich mit dem Gründer des Christentums teilte, auseinanderzusetzen. Es war ein schönes Kreuz, nicht so klein wie das am Rosenkranz, den ich zu meiner Erstkommunion bekommen hatte, sondern etwa 10 Zentimeter groß. Mönche und Nonnen, so hatte ich gesehen, tragen ein solches an ihrer Kutte. So saß ich in meinem Zimmer, sah das Kreuz an und überlegte, wie ich meinen neu gefundenen Glauben praktizieren könnte. Ich wusste, da war dieser Exerzierplatz. Nur 3 Querstraßen weiter von meinem Elternhaus lag eine große Wiese, die Waldwiese. Dahinter war eine Bahnlinie und dahinter stand der Feind, die US Army, den nächsten Krieg vorbereitend. Jetzt wusste ich, was ich machen würde. Eine Friedensdemo, nein, eine Friedensprozession. Ich allein, mit meinem Kreuz und einer Kerze, nach Einbruch der Dunkelheit, über die Wiese, zur Bahnlinie, wohinter sich der Exer, wie der Truppenübungsplatz im Volksmund hieß, befand. Diese Friedensprozession unternahm ich jeden Abend, wenn es nicht allzu stark regnete. Sicher nicht jahrelang, aber viele Monate lang. Erst ein Zwischenfall hielt mich dann davon ab. Irgendwann trat ich auf dem Rückweg in der Dunkelheit auf etwas. Es knackte merkwürdig. Vielleicht ein berstender Ast oder womöglich ein Tier? Ich bückte mich, um es zu ertasten. Es war weg. Ich war davon überzeugt, es müsste ein Igel gewesen sein, denn andere Tiere wären geflohen, sobald sich ein Mensch nähert. Wenn er aber so knackte, so sagte ich mir, habe ich ihm mindestens die Stacheln gebrochen, womöglich auch Knochen. Ich fühlte mich elend. Nie wieder unternahm ich meine Prozession. Ich hatte vermutlich unwillentlich ein fühlendes Wesen erheblich geschädigt. Unter diesen Umständen durfte ich diese Friedensprozession nicht mehr durchführen. Friede nicht nur allen Menschen, Friede auch allen Tieren. Ja, aber was machte ich bei diesen Prozessionen in all den Monaten? Nun, ich ging zum Bahndamm und sagte während des Gehens irgendeinen Satz auf. Ein Mantra. Vermutlich nicht immer denselben. Mein Geist entwickelte sich in dieser Zeit ja. Also entwickelte sich auch mein Ritual. Wäre es immer derselbe Satz gewesen, ich würde mich zweifellos an ihn erinnern. Aber leider ist er mir entfallen. Und wenn ich dann am Bahndamm ankam, weiter durfte man ja nicht, dahinter war das US-Gelände, Schilder sagten, kein Durchgang, Schusswaffengebrauch. Dort stellte ich also mein Kreuz auf, den Jesus mit dem Gesicht zum Exer. Schließlich soll der ja irgendwie der Schutzpatron gegen das Böse sein. Dann entzündete ich eine Kerze, sprach zunächst ein Gebet, denn das war ja die Art, wie ich gelernt hatte, mich dem Transzendenten zu nähern. Es war eine Variante des Vaterunser, das ich irgendwie gereinigt hatte von dem, was ich für verfehlte Einflüsse der Kirche hielt. Und dann saß ich eine Weile mit verschränkten Beinen da und... Nun, es war wohl eine Mischung aus Meditation, Kontemplation und Reflexion. Auf jeden Fall entwickelte ich in diesen Monaten und auch noch in den folgenden 2-3 Jahren, dann nach dem Zwischenfall mit dem mutmaßlichen Igel allerdings nicht mehr am Bahndamm, sondern in meinem Zimmer, meine postklerikale religiöse Einstellung, wie ich sie bezeichnete. Leider nicht immer zur Freude meiner Mutter, die, wenn sie mein Zimmer betrat, schimpfte, dass ich nicht wie andere Jungs Fußball spiele, sondern nur faul rumsaß und Löcher in die Luft starrte. Was aber war das für eine pubertäre Einsichtsmeditation, die ich da betrieb? Nun, zunächst mal musste ich mein Verhältnis zu Gott klären. Den gab es ja bekanntlich im Dreierpack, mit Jesus und Heiligen Geist. Von den dreien fand ich den Heiligen Geist noch am logischsten. Es gab Geist, der war verbunden mit dem Transzendenten, also nicht wesensverschieden von ihm. Und wenn wir uns nur auf das Heilsame ausrichten, so wie ich auf Gewaltlosigkeit, war dieser Geist heilsam, also heilig. Gott brachte ich zu diesem frühen Stadium noch nicht ganz unter, es kam später, aber auf jeden Fall war er nicht der bärtige Alte aus der St. Paulskirche in Großauern, wo ich früher jeden Sonntag hinzugehen hatte. Dort gab es tatsächlich ein Abbild Gottes. Es war oben über dem Altar am Kirchenfensterbild. Gott saß auf einer Kugel, die wohl die Welt symbolisieren sollte, und verkörperte das jüngste Gericht. Mir war damals schon klar, dass es sich bei dem Bild um eine menschliche Projektion handeln musste. Auch wenn mir dieser Ausdruck sicher erst am Ende meiner Jugendmeditationsperiode geläufig war. Okay, blieb noch Jesus. Der sollte Gottes Sohn sein, hieß es. Und Gott hatte nur einen Sohn, Jesus. Es hieß aber auch, er habe die Menschheit geschaffen, erzeugt. Wenn er aber der Erzeuger der Menschheit ist, sind wir alle Gottes Söhne und Töchter. Also ist Jesus mein Bruder. Das gefiel mir. Ja, ein älterer Bruder, von dem ich noch vieles lernen konnte. So stellte ich mir Jesus von da an vor. Auch wenn sich bald herausstellte, dass ich das mit dem Erzeuger der Menschheit so nicht beibehalten konnte. Dem Himmel sei Dank. Ja, wirklich, dem Himmel sei Dank. Und natürlich auch der Hölle. Denn genau das Kontemplieren dieser beiden Orte sollte mein Bild des Transzendenten bald radikal ändern. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt diesen Vortrag hier halte. Zunächst einmal widersprachen Himmel und Hölle meinem Gerechtigkeitsempfinden aufs Heftigste. Das Leben des Menschen ist in Relation zur Ewigkeit extrem kurz. Und dann sollte das Verhalten in dieser ganz kurzen Zeit ewige Bestrafung oder ewige Belohnung implizieren? Das könnte doch nur unter einer Bedingung sein, so sagte ich mir, nämlich wenn sich die Wesen nicht entwickeln würden. Wenn also einmal böse, immer böse bedeuten würde. Und einmal gut, immer gut. Das widersprach aber eindeutig meiner Erfahrung. Menschen konnten sich ändern. Mein Vater war nach seiner Zeit in der HJ begeistert in den Krieg gezogen. Und er kehrte zurück als Pazifist, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber das christliche Konzept von Himmel und Hölle widersprach nicht nur meiner Erfahrung, sondern auch der Vernunft. Wenn Gott wirklich allwissend war, wozu braucht es dann diesen Testlauf vor der Verdammnis? Er wüsste doch dann eh, was passiert. Und hieß es nicht, er habe den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen? Widersprüche über Widersprüche. Also die Sache mit einem ewigen Himmel und einer ewigen Hölle ging schon mal gar nicht. Und dann war da noch die Sache mit dem Fegefeuer. Dem hatte ich anfänglich am skeptischsten gegenübergestanden. Doch allmählich gefiel mir das Konzept. Wie müsste denn das Fegefeuer gestaltet sein? Es müsste ja denen, die ethisch verwerflich gehandelt haben, eine neue Chance geben und der gleichen oder ähnlichen Umständen ethisch heilsame zu handeln. Also eine zweite Chance oder eine dritte oder eine x-te. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich war im Fegefeuer. Ich hatte vor meiner Geburt ethisch unheilsame Handlungen begangen und hatte nun die Chance, besser zu handeln. Und weiter noch, alle Leute sind im Fegefeuer. Diese Welt ist das Fegefeuer für alle, die unvollkommen gehandelt hatten. Das Fegefeuer ist Wiedergeburt. Wir werden immer wieder in diese Welt geboren, weil wir noch unvollkommen waren. Alle Menschen und alle Tiere. Damit schien mir auch klar, warum ich mein Leben immer mal als leidvoll empfand. Ich war ja schließlich im Fegefeuer. Das war die Folge früheren Handelns. Blieb natürlich die Frage, woher wir kommen und wohin wir gehen. Für die Frage nach dem Woher schien mir die Evolutionslehre die durchaus plausible Erklärung. Aber wohin? In einen Himmel? Eine Art himmlisches Schlaraffenland? Also das Problem schien mir noch keineswegs gelöst. Denn dass wir uns ethisch vervollkommnen sollen, nur um dann zu sterben und dann ist alles vorbei, das schien mir doch eine Beleidigung der transzendenten Wahrheit zu sein. Da ich mich aber noch immer nicht ganz von meiner christlichen Konditionierung gelöst hatte, entschied ich mich nach Hinweisen der Bibel zu suchen. Da mir meine Erfahrung jedoch sagte, dass da eine ganze Reihe klerikaler Verdrehungen drin sei, nahm ich mir vor, alles ins Gegenteil zu verkehren. Vielleicht war es ja dann richtig. Und da mir das Alte Testament zu kriegerisch war und erst Jesus mit derartigem Aberglauben Schluss gemacht und postuliert hatte, dass Gott Liebe sei, wandte ich mich dem Neuen Testament zu. Und dort steht gleich zu Beginn im Johannesprolog: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Höchst mysteriös, wie das meist in der Bibel. Und recht staber Tobak für einen 13-Jährigen. Also was das Wort dort zu suchen hat, wo noch gar keiner sprechen kann, weil sonst keiner da ist, das war unlogisch. Also ersetzt sich das Wort durch X. Im Anfang war X, und X war bei Gott, und Gott war X. Schloss ich mit mathematischer Genauigkeit, am Anfang war Gott. Klar, die Kirche braucht ja den Schöpfer. Wie aber, wenn die Bibel lügt und das genaue Gegenteil richtig ist, also andersherum? Am Ende wird das Wort sein und das Wort ist bei Gott und Gott wird das Wort sein. Naja, da ist noch dieser merkwürdige Begriff für das Transzendente, nämlich Gott, der ja mit allerlei Projektionen besetzt ist, aber irgendwie Vollkommenheit symbolisiert. Also jedenfalls nicht der alte Mann mit dem Bart. Also ersetzte ich Gott durch Vollkommenheit. Und siehe da, am Ende ist dann Vollkommenheit, das große Eine, das man notfalls Gott nennen kann. Die Einheit der Vollkommenheit als Ziel des Weltgeschehens, als Ziel der Evolution. Und dann könnte möglicherweise auch das Wort Sinn machen. Das Wort. Denn die Evolution würde nur zu Gott dank der Logik, für die das Wort stand. Nun schien mir alles klar. Wir, die unvollkommenen Wesen, werden immer wiedergeboren, arbeiten an uns. Manche entwickeln sich schneller, manche langsamer, manche fallen zurück. Aber einige schaffen es zur Vollkommenheit. Möglicherweise Menschen wie Jesus oder Diogenes. Und dann werden sie nicht wiedergeboren. Sie materialisieren sich nicht mehr. Ihr Geist ist aber noch da. Und der Geist unterliegt nicht den Gesetzen der Physik, die besagt, dass wo A ist, nicht auch B sein kann. Folglich muss der Geist der Vollendeten nicht mehr voneinander getrennt sein. Alle Vollkommenen werden zu einem gemeinsamen Geist, zu einem Superwesen, zu Gott. Und ich zog daraus die Erkenntnis, Gott war nicht am Anfang, er ist nicht der Schöpfer. Gott konstituiert sich vielmehr gerade jetzt. Gott konstituiert sich aus allen Vollkommenen. Aus allen, die nicht mehr wiedergeboren werden müssen. Und ich, der kleine Horst, habe die Chance, an diesem wunderbaren, diesem großartigen Prozess der Konstituierung Gottes teilzuhaben. Ich kann versuchen, mich zur Vollkommenheit weiterzuentwickeln und dann integraler Bestandteil des sich konstituierenden Gottes zu werden. Die Evolution hat einen Sinn. Ich war überwältigt. Ich schien eine Welterklärung gefunden zu haben, aus mir selbst, ohne Anleitung durch eine Schrift oder einen Lehrer. Man könnte nun zwar noch die Frage stellen, so stellte ich sie mir auch, welchen Zweck denn dieses sich gerade konstituierende Wesen, das ich in Ermangelung eines anderen Wortes Gott nannte, hat. Darüber jedoch beschloss ich nachzudenken, wenn ich Vollkommenheit erreicht habe und Bestandteil Gottes bin, denn dann hätte ich ungleich bessere Bedingungen, zu einer Lösung zu kommen. Leider habe ich das große Ziel nicht geradlinig verfolgt. Neben der ethisch-religiösen hatte ich ja auch noch meine andere Weltverbesserungsleidenschaft, die Politik. Und dann waren da, ich war etwas älter geworden, plötzlich noch andere Spielzeuge, die vom großen Ziel ablenkten, Spielzeuge der Erwachsenenwelt, Karriere, Mädchen, Autos. Sollte über 20 Jahre dauern, bis ich die Gelegenheit fand, an meinen groben, unausgereiften Gedanken anzuknüpfen und mich dahin zu führen, wo ich jetzt bin. Da war als wichtigstes Ereignis meine Begegnung mit dem Buddhismus 1992, die mir zeigte, dass es jemanden gab, der ähnliche, aber viel weitergehende Kenntnisse herausgefunden hatte, der Buddha nämlich, der eine ganz in sich geschlossene Lehre entwickelte, hatte den Dharma. Und dann kam als zweites Ereignis hinzu, dass ich 1996 auf die buddhistische Gemeinschaft Triratna traf, deren Gründer Sangharakshita den Buddhismus als Pfad der höheren Evolution lehrte. Ich war zu Hause angekommen.